Bild, das ist von mir. Nicht, dass ich jetzt da Werbung mache für mich. Um das geht es mir nicht. Es geht mir um etwas anderes. Ich werde das zeigen und dann noch das ist schon von uns, also das ist jetzt von uns als Familie. Das war so ein Action-Painting-Projekt. So mit Ballon, mit farbgefüllten Ballon. Das ist ein Beispiel, oder die Bilder jetzt aus dem Künstlerleben. Kunst kann verschieden stattfinden. Das können Skulpturen sein, Musik etc. Aber ich habe mir so etwas überlegt, als Künstler identifiziert man sich ja mit dem, was man macht, mit dem Geschaffenen, mit dem Objekt. Und man gibt gleichzeitig auch etwas von seinem inneren Preis. Das ist ja irgendwo auch mutig. Weil man weiss ja nicht, wie die Reaktionen werden sein. Man macht sich ja vielleicht auch verletzlich. Aber man wird auch ermutigt. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, das kommt so her, das gefällt den meisten Leuten. Und bei dem bin ich manchmal nicht so sicher. Wobei ich auch schon Reaktionen erlebt, das finde ich cool. Aber es ist auch wie etwas, wo etwas von mir preisgibt, wo etwas von mir zeigt. Und ich sehe das auch wieder so, jetzt in diesen Ich-Bin-Wort, wo wir in der nächsten Zeit zusammen werden anschauen werden, kommt ja etwas von der Ermutigung von Jesus über. Es ist einerseits die Ermutigung, aber auch das Umgekehrte ist der Fall. Man identifiziert sich mit Jesus, mit dem, was er sagt, mit seinen Worten. Und da wissen wir auch, dass die Reaktionen unterschiedlich sein können bei den Leuten. Wie gesagt, für die nächsten 5 Mal wird uns so ein bisschen Ich-Bin-Wort von Jesus nehmen im Johannes-Evangelium. Was haben euch die Worte, was hat Jesus mit diesen Worten wollen sagen, den Menschen damals, aber auch heute zu uns im Hinblick auf das Bekenntnis zu Jesus und seinem Wort? Auch gerade in der heutigen Gesellschaft. Aber er redet natürlich auch ganz persönlich zu uns. Und was ich sicher auch kann sagen, ist, dass Jesus uns eben, wie ich gesagt habe, einerseits Mut machen will, aber andererseits fordert es auch ein Bekenntnis von unserer Seite, eine klare Entscheidung. Ich will zuerst eine kurze Einführung einfach auf die Ich-Bin-Worte, auf die eingehen. Und zwar, dass wir eine Ahnung haben, so ein bisschen, wo das die stehen und wie sie sich erstrecken, finde ich das auch noch wichtig, dass wir da ein bisschen drin sehen. Und zwar stehen es, wie ich gesagt, im Johannesevangelium, im 6. bis zum 15. Kapitel, so in dieser Spannweite. Und heute haben wir das erste Brot des Lebens. Weitere sind Licht der Welt, Tür, dann der gute Hirt, du Verstehung und Leben, Weg, Wahrheit und Leben und der wahre Weinstock. Im Gegensatz zu den Gleichnissen, wo ja Jesus auch ganz viel gebraucht hat und in denen er in einer Fülle von farbigen Alltagsbildern geredet hat, redet er in den Ich-Bin-Wort in ganz wenigen, aber zentralen Symbolen. Also wir haben eben das Brot, Licht, Türen und so weiter, wie wir es vorhin gehört haben. Die Symbole haben Menschen damals gekannt. Das waren Begriffe, die haben die Leute gekannt zu selber Zeit. Die haben mit dem geglaubt, das war Alltag. Die Ich-Bin-Worte stehen genau im Kontext von einer Abfolge vom Evangelium. Und das bedeutet, die Ich-Bin-Worte stehen immer im Zusammenhang mit einem Wunder, wo Jesus da hat, oder einer Rede, einem Dialog, wo Jesus geführt hat. Entweder mit seinen Jüngern, oder mit den Schriftgelehrten, oder mit den Menschen damals. Ich will das kurz aufzeigen. Wir haben, einfach damit der Zusammenhang ein bisschen rüberkommt, beim Brot, das wir heute anschauen, geht die Speisung von 5000 voraus. Beim Licht haben wir Jesus und die Ehebrecherin. Bei der Tür geht es um den Hirt und seine Schafe, der gute Hirt. Dort geht das Wunder von der Heilung vom Blindgeborenen voraus. Auf Verstehung und Leben ist es der Lazarus, der zum Leben erweckt wird. Bei Wegwort und Leben erklärt Jesus seinen Jüngern den Weg zum Vater. Und beim wahren Weinstock geht es um den Weg der Nachfolge. Die Ich-Bin-Worte sind nachher jeweils immer so ein Höhepunkt von so einer Rede oder von so einem Wunder. Also dem ist etwas vorausgegangen. Die sind einfach so, hat er wieder trainiert geworfen. Und das ist auch ganz schön zu sehen. Die Basis von dem Ich-Bin-Wort gründet eigentlich in der Offenbarung Gottes im Alten Testament. Also wir haben hier mit dem Ich-Bin-Wort in Bezug zum Alten Testament. Gott, der sagt, ich allein bin der Herr. Oder ich bin der Herr, dein Gott. Oder ich bin, der ich bin. Und somit haben wir da eine Verbindung vom Neuen zum Alten Testament. Und dass Jesus jetzt den Anspruch von dem Ich Bin braucht, ist also nicht ein Zufall. Und in dem Sinn auch nichts Neues. Sondern er bezieht sich damit auf seinen Vater, auf Gott. Gott gibt sich im Alten Testament seinem Volk und auch uns zu erkennen. Er offenbart sich uns, was alles andere als selbstverständlich ist. Weil auch damit macht er sich ja ansprechbar, vielleicht auch verwundbar. Er macht sich als er selber uns offenbar. Und er gibt nicht einfach nur etwas von sich zu erkennen, nein, er gibt seine Identität uns zu erkennen. Und wie gesagt, Jesus braucht jetzt die Identität von Gottes, um sich zu erkennen, ich bin. Das heisst, Jesus offenbart sich, oder in Jesus offenbart sich Gott selber. Die Erscheinung von Gott. Und für die Juden war das ganz klar auch ein Anstoss gewesen, wo sie damit nicht sich einverstanden erklären können. Oder eben Gotteslästerung. Also das Ich-Bin-Wort, die Ich-Bin-Wort von Jesus sind eigentlich ganz klare Selbstidentifikationen von Jesus, die seine Gottessohnschaft voraussetzen. Und seine absolute Heilsbedeutung zur Sprache bringen. Sie offenbaren sowohl die Einheit mit seinem Vater, Gott, als auch die radikale Hingabe von seinem ganzen Leben für die Rettung der Verlorenen und noch mehr für ihre Anteilgabe am ewigen Leben. Also die Offenbarungsreden von Jesus, ich bin Wort, sind an eine grössere Öffentlichkeit gerichtet, im Gegensatz zu den Offenbarungsreden, die man zum Teil auch findet, wo Jesus zu Nikodemus redet oder zu der Samariterin. Unter diesen Ich-Bin-Wörtern zeigt sich auch ganz klar der Widerstand gegen Jesus, seitens der Schriftgelehrten. Und ich denke, in diesem Zusammenhang müssen wir auch die Wörter sehen, die Worte, die Jesus da gesagt hat. Ich werde die Bibelstelle lesen aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen mitlesen. Die Verse 35 bis 48. Dort steht: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt also ganz schön, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und gleichzeitig, ich bin das Brot vom Leben. Also wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Wörter sind immer so ein bisschen der Höhepunkt von etwas, das vorausgegangen ist. In den Versen 1 bis 15 lesen wir von der Brotvermehrung, bei der Jesus 5000 Menschen satt gemacht hat. Und Jesus stellt dort wortwörtlich die Frage an Nikodemus: Woher sollen wir Brot kaufen? Und die Frage weist eigentlich schon auf sein Wort vom wahren Brot aus dem Himmel hin. Nachher lesen wir in den Versen 16 bis 21, wie Jesus auf dem Wasser auf seine Jünger zuläuft. Es macht den Anschein, als würde es irgendwie nicht so in den Kontext hineinpassen, diese kurze Episode vom Wasser. Aber man könnte so festhalten, dass Jesus sich und seine Herrlichkeit denen offenbart, die auch nach der Brotrede noch bei ihm bleiben. Ich komme nachher später auf das zurück. Es haben sich ganz viele Leute, nachdem Jesus die Rede vom Brot gehalten hat, getrennt. Die Leute haben Jesus am anderen Tag gesucht, nachdem er mit seinen Jüngern am anderen Ufer vom See angekommen ist. Und sie haben ihn noch gefunden. Aber Jesus hat kritische Worte für sie. Nämlich, dass sie ihn nur darum suchen, weil sie das Wunder von der Brotvermehrung gesehen haben und eigentlich noch mehr haben wollen sehen, um zu glauben. Nachher folgen die Rede von Jesus und seinem ersten Ich Bin-Wort. Und dem Missverständnis von seinen Zuhörern und wiederum die Reaktion von Jesus. Die Worte Ich bin das Brot kommt viermal im ganzen Kapitel vor. Und wenn etwas mehrmals vorkommt, dann scheint es wichtig zu sein. Und man soll es nicht überhören. Ich bin Wort, Brot des Lebens. Die Ausgangslage war die, dass die Menschen damals wie auch heute auf der Suche sind nach dem Leben. Was ist der Sinn vom Leben? Was ist der Sinn von meinem Leben? Was und wo investieren wir in unserem Leben, in unserem Beruf, in der Familie, Freunde, Hobbys, in Sachen, die wir meinen, sie täten uns gut. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es uns wichtig ist, das Leben mit Jesus und in Jesus zu führen, im Hinblick auf das ewige Leben, in welche Nahrung im übertragenen Sinn investieren wir dann? Ist es Nahrung für das Überleben auf dieser irdischen Welt? Oder ist es in Nahrung mit Ewigkeitswert? Ein bekannter Prediger, der leider schon verstorben ist, hat einmal gesagt, Hans-Peter Reuer: Anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Ich lese es nochmal: Anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Das ist noch spannend, die Wortspiele, die er manchmal gemacht hat, die sind ein Zitat. Und so eine Wahrheit, die da auch überkommt. Jesus sagt in Vers 27, wir sollen uns nicht um Nahrung bemühen, die verdirbt, sondern um Nahrung, die für das ewige Leben hält. Die Nahrung, und das ist ja ganz wichtig, wird uns der Menschensohn geben. Der Vater hat ihn dazu ermächtigt. Sie handeln miteinander, ineinander, durcheinander. Seine Zuhörer damals haben das falsch verstanden. Dass nämlich nur Jesus die Nahrung geben kann, heisst doch, dass wir nur Empfangende sein können. Doch sie haben gar nicht das Empfangen gedacht, sondern immer gerade in erster Linie an Werk tun, an Leistung. Und wenn wir ehrlich sind, beherrscht das irgendwo all unsere Menschlichkeit. Wie geht es uns damit? Können wir wahrhaben, dass wir vor allem anderen auf Jesus hören sollen? Dann gehorsam sein und uns von Jesus beschenken lassen, vorwärts gehen, wenn er es sagt. Oder denken wir auch zuerst gerade in erster Linie, wenn es um Nachfolge geht, wir müssen dieses und eins noch tun, erfüllen. Und wenn ich ehrlich auch von mir selber muss sagen, dann sehe ich das immer wieder bei mir auch. Wenn ich Kontrolle versuche zu übernehmen, vor allem dann, wenn es mir gut geht, dann habe ich das Gefühl, ja, jetzt bin ich in der Lage, ich kann selber handeln. Und wie schnell holt mich Gott damit wieder auf den Boden runter, wo ich merke, hey, ich bin so abhängig von ihm. Und Jesus antwortet auf die Frage von der Menge, was sie tun müssen, um Gottes Willen zu tun, damit sie eben die Nahrung mit Ewigkeit zu überkommen. Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt dem vertrauen, wo mich geschickt hat. Also wir haben doch etwas tun. So wie es dann. Jesus vertrauen. Was übrigens gar nicht immer so einfach ist. Vielleicht gehört so ein beides dazu. Uns auf Jesus ausrichten, ihn annehmen, sprich für uns, uns für ihn entscheiden, Beziehung mit ihm pflegen, sein Wort glauben und uns schlussendlich doch einfach nur beschenken lassen. Dann am Überlegen, selbst der Glauben ist ein Gnadengeschenk von Gott. Hören und gehorsam sein. Auf die Worte von Jesus sein, haben die Leute noch ein Zeichen wollen, weil sie trotz der Brotvermehrung eigentlich noch immer nicht geglaubt haben. Ihr Verständnis war das, dass wenn schon ihre Vorfahren, die Israeliten, jahrelang in der Wüste mit Manna versorgt worden sind, dann muss schon ein bisschen mehr rausschauen als ein weiteres Speiswunder von Jesus. Sozusagen, der Messias müsste doch mehr können als Mose. Aber Jesus weist sie ganz klar zurecht, indem er ihnen zu verstehen gibt, dass es der Herr, sein Vater, war, der dort zumal das Brot in der Wüste gegeben hat und nicht der Mose. Manna, das ist das Brot, das in der Wüste damals vom Himmel herabgekommen ist. Und das erinnert uns an Jesus. Jesus, der vom Himmel oben herabkommt. Das war schon dazumal ein Zeichen auf Jesus hin. Das heisst, von Gott her. Und wiederum heisst das, Gott versorgt. Er nährt uns, er hat sie damals und er nährt uns heute in Jesus, durch Jesus. Doch die Menschen haben das immer noch nicht verstanden und haben die Sättigung in der Wüste damals und auch heute Jesus noch immer auf die Stillung von materiellen Bedürfnissen beschränkt. Darum kommt sofort ihre Forderung an Jesus, gib uns immer von dem Brot. Und Jesus sagt ihnen mit dem Ich Bin-Wort, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Er, Jesus, ist es, wo uns, wo jedem und jeder da innen uns und auf der ganzen Welt uns alle versorgt. Und das für immer. Und wer zu ihm kommt und wie Gott selber sagt, Jesus vertraut, der wird nie mehr hungrig oder durstig sein. Das Manna, das in der Wüste vom Himmel herabgekommen ist und die Israeliten versorgt hat, ist ein Zeichen auf Jesus sein. Er ist vom Himmel herabgekommen und hat uns versorgt mit allem, was wir brauchen und das für immer. Und nicht, dass wir wieder Hunger bekämpfen, wie das vielleicht in der Wüste der Fall war. Sie haben ja immer wieder essen von diesem Brot. Aber in Jesus sind wir immer satt und haben immer genug. Ein bemerkenswerter Zusatz. Jesus ist nicht nur der Geber von diesem Brot, er ist das Brot selber. Das will heissen, er bietet uns nicht einfach etwas an zu unserem Heil in Form von einer Lehre oder einer Lebensordnung, sondern er kommt selber zu uns, zu dir, um sich selber für uns, für dich hinzugeben. Und nur indem wir ihn selber annehmen, das heisst auch im Glauben, sind wir gesättigt, in jeder Weise und für immer. Und das werden wir auch heute in Form vom Abendmahl in Anspruch nehmen. Jesus gibt uns, was wir brauchen. Und wenn Jesus sagt, er selber ist das Brot, das er für uns gibt, dann heisst das, dass irgendwo, wir sollen ihn essen, in dem Sinn. Und genau das meint auch Jesus. Man sieht Vers 53 heißt, täuscht euch nicht, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Klar ist das im übertreibten Sinn gemeint, doch die Botschaft ist klar. Sein Leib essen und sein Blut trinken heisst, seine Identität annehmen. Sprich, so werden wie Jesus in uns. Und es gibt nicht irgendwo einen Mittelweg oder ein oberflächliches zu Jesus kommen. Entweder sind wir ganz bei Jesus, also glauben dem, was er gesagt hat, was er für uns da hat, für uns tut. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick manchmal schwierig oder verrückte Auswirkungen kann annehmen. Oder aber, ich lasse es bleiben. Auf diese klaren Worte hin, habe ich vor, am Anfang angetönt, haben sich ganz viele Menschen von Jesus getrennt. Darunter sind auch Sättige, die vorher seine Anhänger waren. Es war ihnen offenbar zu deutlich gewesen, oder keine Ahnung, Es war einfach klar, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat seine Jünger gefragt, wie es um sie steht. Ob sie auch gehen wollen. Sie hätten können gehen und sie hätten wollen. Die Freiheit haben sie gehabt, die hat Jesus ihnen gegeben. Aber sie sind geblieben bei Jesus und dem, was er gesagt hat. Auch wenn es so scheint, als hätten sie ja nicht alles begriffen. Der Petrus antwortet Jesus nämlich, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Wo sollen wir sonst hin? Was ist unsere Antwort auf die Frage von Jesus nach dieser Botschaft? Glauben wir dem, was er da sagt, und können wir uns mit dem, was er in aller Deutlichkeit sagt, identifizieren, auch wenn vielleicht nicht immer alles bis ins letzte Detail geklärt ist. Wir aber Jesus dürfen vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Und können wir auch akzeptieren, dass wir uns von Jesus in erster Linie sollen beschenken lassen und nicht durch Leistung müssen zu ihm kommen. Der Wille vom Vater wirkt beides. Nämlich, dass wir im geschenkten Glauben zu Jesus kommen. Und dass Jesus wiederum seine Barmherzigkeit uns schenkt. Und da Gottes Wille, und das ist ganz schön zu sehen, ganz klar, der steht am Anfang Gottes Wille. Vor allem anderen. Und nur durch ihm sein Wille kann die Begegnung zwischen uns und Jesus stattfinden und uns umschliessen und lenken. Und dann können wir uns gar nicht verfehlen. Darum wünsche ich mir für uns alle, dass wir das Brot, Jesus, immer wieder neu annehmen können. Anerkennen, dass er alles für uns gegeben hat. Nicht nur ein Teil oder ein bisschen etwas, sondern er hat alles sich selber für uns eingegeben. Amen. Ich werde beten zum Schluss. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für deine Worte, für deine klaren Worte, die so kein Hintertürchen offen lassen oder sonst irgendetwas. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dich selber hergegeben hast. Mit deinem ganzen Wesen, mit allem, was du bist. Und du hast es nicht gemacht, weil du irgendwie müssen. Du hast es aus freiem Willen getan, weil du uns gern hast, weil du uns liebst. Jesus, hilf uns immer wieder neu, wirklich uns auf dich auszurichten. Egal wo wir sind, dort wo wir gerade aktuell stehen, Jesus. Ob es uns gut geht, ob es uns vielleicht nicht so gut geht. Herr, du kommst uns entgegen. Wir können uns von dir beschenken lassen. Dein Geschenk annehmen, dein Gnadengeschenk, Jesus. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast und immer wieder neu beschenkst. Dass dein Angebot immer da ist und immer steht. Hilf uns, auf dich einzulassen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht einfach ist. Auch wenn es um ein Bekenntnis geht, vielleicht von anderen. Jesus, danke, dass du uns hilfst und dass du uns beistehst, uns segnest und uns mit dem ausrüstest, was wir brauchen. Amen.